Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute geht es um gefährlich werdende Routinesituationen. Und wie Sie sich denken können, selbstverständlich kommt dabei wieder Boeing zur Sprache. Es geht hier um weitere Aspekte aus dem SZ-Artikel vom 26. Januar 2024 von Jens Flottau mit dem Titel Aufseher nehmen Boeing ins Visier. Der Untertitel lautet Fliegen ist immer sicherer geworden. Doch nun erschreckt der amerikanische Flugzeughersteller mit beinahe Unfällen und einer falschen Unternehmenskultur. Und das hat Folgen. Um Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die den Podcast regelmäßig hören, nicht zu langweilen und einiges mehrfach zu erzählen, verweise ich an dieser Stelle für weitere Hintergründe auf die Folgen Nummer 91 und insbesondere auf die Folge 312. Für das grundsätzliche Verständnis ist es aber nicht erforderlich, diese Folgen vorab zu hören. So, hier erst einmal die Auszüge aus dem Artikel. Am 5. Januar dieses Jahres startete der Alaska Airlines Flug 1282 von Portland im Bundesstaat Oregon nach Ontario in Kalifornien. Noch im Steigflug schießt eine Verkleidung, die einen der hinteren deaktivierten Notausgänge eigentlich sicher verschließen soll, ins Freie. Die Boeing 737-9 kehrt nach Portland zurück. Nur drei Tage zuvor stößt ein Airbus A350 der Japan Airlines bei der Landung auf dem Flughafen Tokio Haneda mit einer de Havilland Dash der Küstenwache zusammen. Vier Menschen kommen ums Leben. Nur vier, muss man fast sagen, angesichts dessen, was leicht noch hätte passieren können. Und beide geschilderten Vorfälle sind längst nicht die einzigen kritischen Situationen. Bereits 11 Monate zuvor, am 4. Februar 2023, hätte sich beinahe einer der größten Unfälle der zivilen Luftfahrt der vergangenen Jahre ereignet. Am Flughafen Austin Bergstrom in Texas ist an diesem Morgen wenig los, viel weniger als unter der Woche, wenn zu dieser Zeit viele Geschäftsreisende zu ihren Touren aufbrechen würden. Im Tower schieben zwei Fluglotsen Dienst. Einer von beiden übernimmt die An- und Abflüge, der andere den Rollverkehr am Boden. Eigentlich ist er dafür verantwortlich, seinem Kollegen über die Schulter zu schauen. Vier Augen sehen bekanntlich oft mehr als zwei und Redundanz ist eigentlich ein Grundprinzip der Fliegerei. Aber mehr Kollegen finden sich nicht für diese Schicht und mit dem Sehen ist es auch noch so eine Sache. Es herrscht dichter Bodennebel. Was sich in den folgenden Minuten von den Akteuren unbemerkt bis zum allerletzten Moment abspielt, hätte beinahe zu einem schweren Unfall mit vielen Toten geführt. Eine Boeing 737 der Southwest Airlines mit 128 Passagieren an Bord, Flug 708 nach Cancun, hatte die Freigabe für einen Start auf der Bahn 18L bekommen. Gleichzeitig befand sich eine Fracht-Boeing 767 von FedEx im Landeanflug auf die gleiche Bahn. Weil sie wegen der Wetterbedingungen noch einen Triebwerkstest vornehmen mussten, brauchten die Southwest-Piloten länger als von der Flugsicherung vermutet. Als die FedEx-Maschine schon über der Bahn durch den Nebel stach, erkannten die Piloten die Gefahr und starteten durch. Die Untersuchung der Unfalluntersuchungsbehörde National Transportation Safety Board ergab anschließend, dass zwischen den beiden Flugzeugen im kritischsten Moment nur noch ein Abstand von 30 Metern bestand. Es sind Vorfälle wie diese, die, auch wenn sie glücklich ausgehen, die Luftfahrtbranche aufschrecken. Denn wie kann es sein, dass Routinesituationen so gefährlich werden? Die zwei Unfälle und der beinahe Crash von Austin haben auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun. Eine Verkettung von Missverständnissen zwischen Piloten und Fluglotsen, mutmaßliche Produktionsfehler im Werk eines Zulieferers, mangelnde Aufsicht bei Boeing und diese spektakuläre Bruchlandung in Tokio. Wenn sich aber auf den zweiten Blick die ersten Verdachtsmomente aus den Unfalluntersuchungen bestätigen, dann besteht vielleicht doch ein Zusammenhang. Und es ist einer, der der Branche größere Sorgen bereiten sollte, denn er ist deutlich schwerer zu reparieren als eine lockere Schraube. Bei aller gebotenen Vorsicht könnte der Zusammenhang darin bestehen, dass sich die Luftfahrtindustrie ein wenig zu sicher geworden ist, angesichts ihres über Jahrzehnte erarbeiteten und bekanntlich sehr hohen Sicherheitsstandards, dass daher an einigen Stellen und bei einigen Unternehmen eine gewisse Kultur der Schlampigkeit eingerissen ist. Zunächst, Luftfahrt ist unfassbar sicher. In der ersten Jahreshälfte 2023 gab es statistisch laut International Air Transport Association 0,82 Unfälle pro 1 Million Flüge. Die meisten Piloten erleben während ihrer gesamten Karriere nicht einmal einen Triebwerksschaden. Andererseits, sie müssen mit einer Infrastruktur umgehen, die nicht mehr adäquat ist. Es fehlt an Automatisierung da, wo sie sinnvoll wäre und die Sicherheit erhöht, und an allen Ecken und Enden an Geld, um das zu ändern. Seit dem Beginn der Corona-Pandemie hat die Luftfahrtbranche Hunderttausende, zum Teil hochspezialisierte Mitarbeiter verloren. Ihre Jobs wurden auf dem Höhepunkt der Krise gestrichen und viele von ihnen sind mittlerweile in anderen Wirtschaftssektoren untergekommen, in denen sie besser verdienen und nicht dauernd um ihre Arbeitsplätze fürchten müssen. Immer noch mühen sich die Luftfahrtunternehmen, Nachwuchs für die Produktion und den Flugbetrieb zu finden. Doch selbst wo das gelingt, dauert es Jahre, um den Verlust an Erfahrung auszugleichen. Bei dem Japan Airlines Crash in Tokio ist erstaunlich, wie gut der Kohlefaserrumpf des Airbus A350 die Kollision mit dem anderen Flugzeug verkraftet hat. Die Passagiere und Besatzung waren lange genug geschützt, bis sie die Maschine über die Notrutschen verlassen konnten. Erst danach brannte die A350 aus. Aber warum konnte die Dash 8 fast 1 Minute lang unbemerkt von den Fluglotsen an einer gefährlichen Stelle, nämlich auf einer aktiven Landebahn, stehen? Und warum verfügt der Flughafen nicht über ein Bodenradar, auf dem die Flugzeuge auch bei schlechter Sicht und in der Nacht für die Lotsen zu sehen sind? Diese Frage stellt sich auch für Austin, denn dort und an vielen anderen Flughäfen fehlt so ein System. Wäre es installiert gewesen und hätte der Lotse einen Blick auf den Monitor geworfen, dann hätte er trotz Nebel festgestellt, dass die Southwest Boeing noch gar nicht nahe der Bahn 18L war, als sie die Freigabe zum Start bestätigte, und dass sie anschließend noch 20 Sekunden am Beginn der Betonpiste wartete, um letzte Tests durchzuführen. Und so sehr Whittaker als neuer FAA-Chef bei Boeing Härte zeigen will, so sehr ist klar, dass auch die FAA strukturelle Probleme hat. Wäre der Personalmangel bei den FAA-Lotsen nicht so groß, dann wäre vielleicht einem Kollegen eingefallen, die Southwest-Crew darauf hinzuweisen, dass sie bitte schön schnell losfliegen sollten, weil der FedEx-Jet im Anflug sich bereits gefährlich schnell näherte. Soweit zu dem Artikel. Was fällt Ihnen hierbei auf, wenn Sie aus Sicht der internen Revision auf diese Gemengelage schauen? Stellen Sie sich vor, Sie hätten den Auftrag gehabt, das Unfallgeschehen in der Luftfahrt zu prüfen und wären auf diese 3 Einzelfälle gestoßen. Auf den ersten Blick haben Sie hier 3 Einzelfälle identifiziert, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben. Es sind unterschiedliche Fluggesellschaften, unterschiedliche Flugzeugtypen und unterschiedliche Flughäfen betroffen. Will oder muss man mit seinen Prüfungen schnell fertig werden, dann verleiten diese Argumente dazu, vorschnell von 3 voneinander unabhängigen Einzelfällen zu sprechen. Dann werden jeweils die Sachverhalte mit den Revisionspartnern besprochen und hoffentlich gemeinsam mit den Revisionspartnern sinnvolle Maßnahmen erarbeitet und vereinbart. Doch wird dies in Zukunft solche Unfälle weniger wahrscheinlich machen? Wird mehr dabei herauskommen als eine Sensibilisierung der Mitarbeitenden? Wahrscheinlich nicht, denn üblicherweise werden bei Einzelfällen die bestehenden Rahmenbedingungen als gegeben hingenommen. Ihre Veränderbarkeit wird kaum hinterfragt. Daher gefällt mir die Frage, die der Autor stellt: Wie kann es sein, dass Routinesituationen so gefährlich werden? Hierzu hat er folgende Hypothesen. Erstens, die Luftfahrtindustrie ist ein wenig zu sicher geworden. Angesichts ihrer über Jahrzehnte erarbeiteten und bekanntlich sehr hohen Sicherheitsstandards könnte an einigen Stellen und bei einigen Unternehmen eine gewisse Kultur der Schlampigkeit eingerissen sein, schreibt er. Zweitens, die Luftfahrtindustrie müsse mit einer Infrastruktur umgehen, die nicht mehr adäquat sei. Es fehle an sinnvoller, die Sicherheit erhöhender Automatisierung, zum Beispiel an einem Bodenradar auf Flughäfen, auf dem die Flugzeuge auch bei schlechter Sicht und in der Nacht für die Lotsen zu erkennen sind, schreibt er. Drittens, es fehle an allen Ecken und Enden an Geld, um das zu ändern. Viertens, es bestehe ein Mangel an hochspezialisierten Fachkräften. Die Luftfahrtbranche habe während der Pandemie Hunderttausende, zum Teil hochspezialisierte Mitarbeiter verloren. Selbst da, wo Nachwuchs für die Produktion und Flugbetrieb gefunden worden sei, dauere es noch Jahre, um den Verlust an Erfahrung auszugleichen. Rückblickend betrachtet könnte eine interne Revision natürlich immer darauf hinweisen, dass man das erfahrene Personal ja hätte halten können und das Problem hausgemacht sei. Das hilft ja aber überhaupt nicht. Das war eine strategische Entscheidung, die von der internen Revision zu akzeptieren ist. So, und diese vier Punkte bilden jetzt eine Gemengelage, die Risiken in sich birgt, die nicht mehr von der Hand zu weisen sind. Erstens passiert kaum was, zweitens ist die Infrastruktur veraltet, drittens fehlt es an allen Ecken und Enden an Geld und viertens fehlt es seit der Pandemie an erfahrenen Fachkräften. Mal anders ausgedrückt: Man hat zu wenig Geld, man hat unerfahrenes Personal und das ist wahrscheinlich zumindest billiger als erfahrene Experten. Und aus unternehmerischer Sicht ist das schon mal vollkommen okay. Man weiß, dass die Infrastruktur veraltet ist und nicht ausreichend in sinnvolle, die Sicherheit erhöhende Automatisierung investiert wurde. Dies erfordere eigentlich erfahrene Fachkräfte. Da aber kaum was passiert ist, glaubt man, das unternehmerische Risiko in Kauf nehmen zu können. Zum Thema, dass nichts passiert ist und dass sich daher Schlampigkeit einschleiche, möchte ich an dieser Stelle an meine Podcast-Folge Nummer 202 zur Implosion der Titan erinnern. Das war das U-Boot, das bei der Besichtigung der Titanic implodierte. Denn ich glaube nicht, dass Schlampigkeit hier die passende Vokabel ist. Auch in diesem Fall wähnte sich der Eigentümer und CEO des Herstellers in der angeblich herrschenden Sicherheit bei U-Booten. Er hat es für sich vollkommen klar umgesetzt, denn befindet sich das U-Boot nicht in internationalen Gewässern, muss es bestimmte Regularien erfüllen. Der CEO erkennt zwar an, dass diese Regularien der Sicherheit von Leib und Leben der Menschen an Bord so eines U-Boots dienen, hält diese aber für total überzogen. Hey, ist doch nie was passiert. Außerdem würde eine gemäß Regularien erforderliche Zertifizierung seines U-Boots viel zu lange dauern. Hey, da könnte ihn doch der Wettbewerb überholen. Geht ja gar nicht. Also nimmt er das U-Boot einfach per Schiff huckepack mit und setzt es erst in internationalen Gewässern aus. Da kann er ja bekanntlich machen, was er will. Also, eine hohe Sicherheit liegt eben nicht grundsätzlich vor, sondern wurde in der Vergangenheit über Regularien, Zertifizierungen und so weiter hart erarbeitet. Wenn man sich auf eine Statistik der hohen Sicherheit verlässt, dann muss man auch die Rahmenbedingungen dieser Statistiken beachten. Das ist nicht so, dass einfach überhaupt nichts passiert. Andersrum wird nämlich ein Schuh draus. Aufgrund der Regularien, erforderlichen Zertifizierungen und so weiter ist nichts passiert. So, was macht jetzt nun eine interne Revision mit den drei Fällen? Wie Sie wissen, sollten Sie bei Ihrer Prüfung stets risikoorientiert vorgehen. In diesem Fall bedeutet es, hinter die drei Fälle zu blicken und zu schauen, was dahinter steckt. Beruft sich ein Manager darauf, dass ja nie etwas passieren würde, dann weisen Sie ihn darauf hin, dass genau deshalb in der Vergangenheit nichts passiert ist, weil sich das Unternehmen an die Regularien gehalten hat. Dies wäre auch gelungen, weil die erfahrenen Fachkräfte die zunehmende Veralterung der Infrastruktur kompensieren konnten. Nun sei aber das Geld knapp, gleichzeitig herrsche ein Fachkräftemangel, die Infrastruktur sei mittlerweile veraltet und es fehle dem Personal an Erfahrung, um dies ausreichend kompensieren zu können. Das heißt, In diesem Fall betrachten Sie bei den drei Einzelfällen die gegebenen Rahmenbedingungen. Welche Rahmenbedingungen haben die Einzelfälle jeweils begünstigt? Welche davon sind hinzunehmen? Welche davon sind veränderbar oder beeinflussbar? Welche Muster sind erkennbar, die sich daraus ergeben? Welche Risiken ergeben sich aus den vorherrschenden Mustern? Welche Auswirkungen hätte das? Sind diese wünschenswert oder sind sie weniger wünschenswert? Welche Auswirkungen wären stattdessen wünschenswert? Und welche Rahmenbedingungen würden die gewünschten Auswirkungen wahrscheinlicher machen? Mir ist vollkommen klar, dass das keine leichte Aufgabe ist. Sie ist aber möglich und sie ist notwendig. Und wenn wir in Zukunft als interne Revision relevant bleiben wollen, müssen wir genau solche Fragen stellen und unseren Finger in die Wunde legen. Mit Abhaken ist es schon lange nicht mehr und in der Zukunft erst recht nicht mehr getan. Also, stellen Sie diese Fragen. Und das war's schon wieder für heute. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Vielen Dank dafür. Wenn Sie News von mir erhalten wollen, dann tragen Sie sich bitte für meinen Newsletter auf www.puhani.com ein. Wenn Sie mir schreiben wollen, dann können Sie das per Mail machen und schreiben an info@puhani.com oder nutzen das Kontaktformular auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, können Sie dort Ihre Absende-E-Mail-Adresse weglassen, dann erhalte ich das Ganze vollkommen anonym, dann kann ich Ihnen aber auch nicht antworten, oder Sie tragen Ihre Absende-Mail-Adresse ein. Es freut mich außerordentlich, wenn Sie Mund-zu-Mund-Propaganda für diesen Podcast betreiben. Ich weiß, Revision ist ein Nischenthema, aber ich finde es so, so wichtig und würde mich sehr, sehr freuen, wenn dieser Podcast weitere Verbreitung findet. Vielen Dank dafür, wenn Sie ihn teilen. Bleiben Sie also dran und hören Sie immer wieder gerne rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse. Thank you.